Guten Morgen, auch von mir nochmal. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Nämlich zum Beispiel einen Rotwein. Wer mag den Rotwein? Okay. Würde es sich lohnen, die nach dem Gottesdienst zu öffnen? Könnte jeder mal testen? Ist ein halbtrocken. Halbtrocken, vielleicht gegebenenfalls als Schorle. Ist ein Angebot. Könnten wir tatsächlich machen. Ich nehme an, dass es in dem Weinwunder, wie es schon gesagt wurde, auch um Rotwein ging. Sage ich gleich noch, warum.
Ich stelle die mal hier her.
Die Weinflasche hat auch den Vorteil, ich sage einfach du, okay? Wenn ihr zu Hause überlegt, worum ging es eigentlich in der Predigt, dann erinnert ihr euch vielleicht an die Weinflasche und wisst dann wieder, worum es ging. Das Weinwunder, warum steht das wohl in der Bibel? Ausgerechnet das Weinwunder und dann auch noch als erstes Wunder im Johannesevangelium. Alkoholmissbrauch ist bei uns oft so ein Thema. Oft in der Jugendarbeit, aber ich kenne auch eine Familie, da geht es den Kindern nicht gut, weil die Eltern beide ein Problem damit haben. Warum steht so ein Wunder in der Bibel? Also im Jüdischen damals war Wein höchstens mal zu Festen ein Thema, zu großen Festen, weil die einfach zu arm waren, die Juden damals, um sich überhaupt Wein zu leisten. Deshalb gab es keinen Alkoholmissbrauch. Das war kein Problem, das war kein Thema damals. Im Vergleich zu der griechischen Gesellschaft, wo Paulus dann im Epheserbrief mal schreibt, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen entsteht, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Also sauft euch nicht voll Spirituosen, sondern lasst euch vom Holy Spirit erfüllen. Aber im Judentum war der Alkohol überhaupt kein Problem. Das war kein Thema. Warum steht dieses Wunder in der Bibel? Wo doch Johannes im letzten Kapitel, im letzten Vers schreibt, ich lese es gerade mal vor. Also wenn ihr diesen Vers hört, werdet ihr euch vielleicht noch mehr wundern, warum das Weinwunder ausgerechnet aufgeschrieben ist. Johannes schreibt ganz am Schluss vom Johannesevangelium: Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Jesus hat so viel getan, dass sie es gar nicht alles aufschreiben konnten. Aber das Weinwunder steht da. Wein ist ein Zeichen für Lebensfreude und Lebensqualität. Und da steht in Johannes 10, Vers 10, das hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, damit die Menschen Leben haben, Leben in Fülle. So steht Wein als Bild für Leben, Lebensfreude. Und eigentlich steht am Ende dieses Weinwunders die Erklärung, warum dieses Wunder da steht. Ich lese es mal vor. Johannes 2, Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Durch das, was er getan hat, offenbarte Jesus, dass er Gottes Sohn ist. Wir lesen, können im Johannesevangelium kurz vorher lesen, das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch. Ich lese es mal vor, Vers 14 in Kapitel 1. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, also dem einzig geborenen Sohn vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir sahen seine Herrlichkeit. schreibt Johannes in dem Anfang seines Evangeliums. Und dann kommt gleich im nächsten Kapitel das Weinwunder, wo Jesus zeigt, dass er Gottes Sohn ist, dass er der Schöpfer Gott ist, dass er alle Macht hat und dass er Leben bringen will und Lebensfreude und Lebensqualität. Ich lese euch jetzt mal den ganzen Text vor. Johannes 2, Verse 1 bis 12. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis zuletzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und dort blieben sie nicht viele Tage. Ich finde, gleich am Anfang von dieser Erzählung, diesem Bericht, schon etwas sehr Seltsames. Da steht: Und am dritten Tag war eine Hochzeit. Am dritten Tag. Das heißt, es muss ja noch ein zweiter Tag davor gewesen sein. Und wer eine Bibel dabei hat, das finde ich total spannend, in Vers 43 in Kapitel 1, da steht: Am folgenden Tag. Das ist dann nämlich der Tag, an dem Philippus und Nathanael zu Jesus finden. Das ist also der zweite Tag. Jetzt steht in Vers 35, also noch weiter vor: Am folgenden Tag stand Johannes wieder da. Das ist der Tag, an dem Andreas und Johannes, der das Evangelium später schreibt, zu Jesus finden. Und Andreas dann auch gleich seinen Bruder findet und ihn zu Jesus bringt, den Simon, den Petrus. Jetzt steht er aber auch in Vers 29, also wir waren gerade beim ersten Tag. In 29 steht nochmal: Am folgenden Tag, das muss der Tag 0 sein. Das ist der Tag, an dem Jesus getauft wird von Johannes dem Täufer. Wenn da steht am folgenden Tag, muss ja noch was davor passiert sein. Das, was davor passiert ist, ist das Zeugnis, das Johannes sagt, als er gefragt wird: Bist du der Christus? Ich bin nicht der Christus, sagt er. Und die Einleitung ins Johannesevangelium, die an den Schöpfungsbericht erinnert: Im Anfang war das Wort war bei Gott, Gott war das Wort. Das war im Anfang bei Gott. Das alles ist im Tag, nochmal vor dem Tag 0. Ist doch seltsam. Wie viele Tage gibt es denn da? Also ich finde das seltsam. Wenn wir jetzt aber nochmal zum ersten Tag, also zu dem Tag gehen, an dem Johannes zu Jesus gefunden hat, das ist der Tag 1. Und wenn man von der Zeitrechnung ausgeht, dann ist der Tag 3 die Hochzeit. Und manche manche, die zu Jesus gefunden haben, die sagen ja auch: Ich habe einen zweiten Geburtstag. dann an dem Tag, manche können genau den Tag sagen, andere nicht, da ist es eine Entwicklung gewesen. Man muss den Tag nicht sagen können, aber die, die ihn sagen können, die sagen, das ist mein zweiter Geburtstag. Da habe ich zu Jesus gefunden. Das ist mein erster Tag mit Jesus. Und so ist das von Johannes her auch. Das war sein erster Tag mit Jesus. Dem zweiten Tag sieht er Philippus und Nathanael kommen dazu und am dritten Tag ist die Hochzeit. Und dann geht es weiter, noch vieles, das er mit Jesus erlebt. Aber am dritten Tag könnte noch eine ganz andere Bedeutung haben. Und vielleicht klingelt es bei manchen von euch schon im Kopf, das kommt doch noch an ganz anderen Stellen vor. Am dritten Tag. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Eine Hochzeit damals in Israel, das wurde eine Woche lang gefeiert. Da gab es viel Musik, da wurde getanzt, da gab es viel Wein. Viele Menschen waren eingeladen, viele, viele, das ganze Dorf und die umliegenden Dörfer und die große Verwandtschaft und die orientalische Gastfreundschaft. Ich war mal in einer syrischen Familie eingeladen mit zwei anderen Mitarbeiterinnen. Da habe ich auch etwas von orientalischer Gastfreundschaft erlebt. Es gab Essen in Hülle und Fülle. Und danach gab es einen Obstteller. Das war ein riesiges Tablett mit vielen verschiedenen Obstsorten drauf, übervoll, Berge. Und die Gläser und die Tassen, die waren gefüllt bis zum Rand. Wie das Luther übersetzt hat in dem Psalm 23, du füllst meinen Becher bis zum Rand. Eigentlich heißt es da, du lässt meinen Becher überfließen. Also Gott gibt Leben im Überfluss. Aber die haben bis zum Rand gefüllt und ich hatte echt ein Problem, nicht so viel daneben zu gießen. Bin da nicht so geschickt, die Hand wackelt dann und so. Aber das ist orientalische Gastfreundschaft. Das hat mich beeindruckt. Die haben nicht überlegt, oh, wie viel Geld müssen wir da ausgeben für die drei. Die haben uns willkommen geheißen. Das war ein besonderes Erlebnis, für mich jedenfalls. Also eine Hochzeit, das war eine große Sache. Kana liegt so zwischen Nazareth im, also Kana liegt so zwischen Nazareth im Süden und jetzt von euch aus gesehen Kapernaum oben am See Genezareth. Und ja, so zur Orientierung mal. Und die Mutter von Jesus, die war auch dort. Das heißt, es könnte Verwandtschaftsverhältnisse gegeben haben. Was hier auch darauf hindeutet, dann später, was ihr schon gehört habt, die Mutter sagt etwas zu den Dienern und die überlegen gar nicht lang. Die machen das. Also vermutlich war die Maria verwandt, dadurch auch Jesus verwandt mit den Hochzeitsfamilien oder einer der beiden. Okay. Als es an Wein mangelte, Vers 3 ist jetzt, Johannes 2, Vers 3, als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Maria geht nicht zu den Leuten und sagt, stellt euch mal vor, am besten wären wir gar nicht hierher gekommen, die haben keinen Wein mehr, das ist ja total peinlich. Und sie geht auch nicht zu den Gastgebern und sagt, wie konnte euch das denn passieren? Was ist denn das für eine Organisation? Wie kann das denn sein? Zu wenig Wein bei einer Hochzeit? Es ist unmöglich. Die Maria geht direkt zu Jesus. Und ich merke für mich in meinem Leben und glaube, das auch ganz allgemein sagen zu können, es ist am allerbesten, in jeder Situation zuerst zu Jesus zu gehen. Egal mit welchem Anliegen, egal was es ist, völlig wurscht. Jesus ist die erste Ansprechperson, das ist das Allerbeste, was ich tun kann mit dem, was mich beschäftigt. Und ich denke, das auch trifft auf jeden anderen Menschen auch zu. Maria redet mit Jesus. Das heißt, auch wenn der Wein ausgeht, wenn die Lebensfreude ausgeht, die Begeisterung am Leben oder einfach die Kraft am Leben, die Lebenskraft. Wenn ich nicht mehr weiß, wo soll die Energie herkommen? Ich habe keine Kraft mehr. Am besten es Jesus sagen und dann abwarten. Das muss die Maria auch. Manchmal hilft Jesus sofort, manchmal auch irgendwann später. Und manchmal auch völlig anders, als ich das denke. Und dann sehr überraschend. Als sie dann Jesus sagt, der Wein ist aus, sie haben keinen Wein mehr, dann klingt, ich lese es vor, das klingt so schroff und so lieblos. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich muss mal kurz erklären mit der Brille, die setze ich dauernd auf und ab. Ich habe die neu und die passt noch nicht so richtig. Ich muss sie immer ein bisschen hochschieben, damit ich lesen kann, und dann wieder runter, damit es nicht so peinlich aussieht. Jetzt wisst ihr das. Also die Mutter Jesus, also Maria sagt, Jesus sagt zu Maria, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Und das klingt doch sehr schroff, sehr lieblos. Aber Gott sagt doch, du sollst Vater und Mutter ehren. Wie passt das denn dazu? Das passt nicht zu dem, wie ich Jesus kenne. Das heißt, man muss mal ein bisschen genauer auf die Stelle gucken. Im Griechischen, erst das Wort Frau. Das klingt total distanziert, Frau, und abschätzig. Aber im gesamten Johannesevangelium wird Maria nie namentlich erwähnt. Da ist sie immer mit Frau bezeichnet, wenn sie angesprochen wird. Oder ja, zum Beispiel Jesus, als er am Kreuz hängt. Ganz in der Nähe des Kreuzes steht die Maria mit anderen Frauen und mit dem Jünger Johannes. Und Jesus spricht seine Mutter an und sagt: Frau. Derjenige da, der ist jetzt dein Sohn, der Johannes. Und zum Johannes sagt er, sie ist deine Mutter, dass er sich jetzt um Maria kümmern soll. Vielleicht haben die Brüder von Jesus noch zu dem Zeitpunkt auch noch nicht an ihn glauben können. Und dann war es so wichtig, dass sich Johannes um Maria kümmert. Aber auch da eben nennt Jesus seine Mutter Frau. Im Johannesevangelium wird Maria nirgends namentlich erwähnt. Das ist also keine abschätzige Bezeichnung, was Abwertendes, sondern etwas völlig Neutrales. Ja. Und dieses, was habe ich mit dir zu schaffen? Das heißt im Griechischen, ti emoi kai soi, gynai. Gynai, das kennen wir von Gynologie. Wie heißt es so? Gynologie, die Frauenheilkunde. Gynai ist die Frau. Ti emoi kai soi heißt, was mir und dir. Was beschäftigt uns das denn? Und dann noch, also Roland Werner übersetzt es so, was hat das mit mir und mit dir zu tun, liebe Frau? Was hat das mit mir und mit dir zu tun, liebe Frau? Der Zeitpunkt, wann ich eingreife, ist noch nicht gekommen. Das heißt, er wird eingreifen. Der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Was hat das mit mir und mit dir zu tun, liebe Frau? Mutter, zieh dir doch nicht immer jeden Stiefel an, den du findest. Mach dir doch nicht so viele Sorgen. Das brauchst du doch gar nicht. Ich will mich darum kümmern. Das ist so ein schönes Angebot. Alle eure Sorgen werft auf Jesus, denn er ist besorgt für euch. An eurer Stelle, er will sich Sorgen machen an eurer Stelle. Das ist so ein schönes Angebot. Und wir nutzen das so wenig. Und denken oft noch, ich muss doch auch was dazu tun, dass die Situation wieder besser wird. Anstatt zu warten, bis Jesus handelt und es dann wirklich gut wird. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also der Zeitpunkt, an dem Jesus eingreift und zeigt, wer er ist, der ist noch nicht da. Und der wird allein von Gott bestimmt. Jesus ist vor allem Gottes Sohn und nicht Marias Sohn. Ich glaube, das wird Maria hier auch klar. Ich muss Jesus loslassen. Er ist Gottes Sohn. Und Gott bestimmt, wann was dran ist. Im Johannesevangelium ist es so, Immer wenn da gesprochen wird von Jesu, von seiner Stunde, immer wenn da steht, wie hier jetzt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Wenn von seiner Stunde geschrieben ist, ist die Stunde seines Todes gemeint. Die Stunde am Kreuz, wo er stirbt, seine Todesstunde. Wie kann Johannes jetzt vom Wunder des Weins zum Kreuz kommen? Johannes kann im Rückblick, wie so im Rückspiegel, sehen, dass das alles miteinander zusammenhängt. Und das werden wir gleich sehen können. Und von dem her hat diese Bezeichnung am dritten Tag auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Am dritten Tag, das war der Tag der Auferstehung. Ich lese da zum Beispiel mal Lukas 9, Vers 22 vor. Lukas 9, 22. Nur so als ein Beispiel. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, der Sohn des Menschen, er meint sich selbst, muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Am dritten Tag. Das ist also hier auch schon ein Hinweis auf die Auferstehung. Denn das Weinwunder hat viel mit dem Kreuzestod, mit dem Kreuz und der Auferstehung zu tun. Das werden wir gleich noch sehen. Und das macht dann auch wirklich deutlich, dass Jesus Leben bringt im Überfluss. Ich lese weiter in unserem Text, Vers 5. Also Jesus hat gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Dass Jesus handeln wird, ist Maria völlig klar. Sie begreift, Jesus kann nicht einfach machen, was er will. Er kann auch nicht einfach machen, was ich will. Er wartet auf das Zeichen von Gott, vom Vater. Deshalb sagt sie zu den Dienern in voller Gewissheit, dass Jesus handeln wird, egal was er euch sagt, sie kennt ja ihren Sohn. Da kommen manchmal sehr kreative Ideen. Egal, was er euch sagt, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Ein Maß in etwa 40 Liter. 2 oder 3 Maß, also etwa 80 oder 120, sagen wir im Durchschnitt 100 Liter, 6 Krüge, 600 Liter. 600 Liter. Diese steinernen Krüge stehen da und man kann dort 600 Liter Flüssigkeit einfüllen. Diese Krüge, steht ja hier Wasserkrüge dort aufgestellt, wegen der Reinigungssitte. Das waren rituelle Waschungen. Da wurden die Hände hingehalten, ein bisschen Wasser drüber gegossen und dann abgetrocknet. Also es ging gar nicht mal um die Hygiene. Es ging einfach um einen Ritus, der gar nicht mal in der Bibel steht. An einer anderen Stelle werfen die Pharisäer Jesus vor, warum waschen sich deine Jünger nicht die Hände vorm Essen? Und übertreten damit die Vorschriften unserer Vorfahren, unserer Ältesten. Also dieses rituelle Händewaschen, das ist damit gemeint. Wie vielen Menschen kann man mit 600 Liter die Hände übergießen? Wie viele Menschen waren wohl bei dieser Hochzeitsfeier? Es müssen sehr, sehr viele gewesen sein. Es sind steinerne Krüge. Das ist eine Vorschrift, die Gott gegeben hat. Wenn es um Reinigung geht, dann darf das kein Krug sein, der von Menschen gemacht ist, aus Ton. Das muss ein Krug sein, der aus Stein zurechtgehämmert ist, von Gott gegeben, nicht von Menschen gemacht. Dafür, weil es zur Reinigung dienen soll. Ich finde es ein schönes Bild. Ich kann mich selbst nicht reinigen. Ich kann mir selbst meine Schuld nicht vergeben. Man sagt so manchmal schon, da, hast du dir denn selbst vergeben? Doch, das ist schon auch wichtig. Aber die Schuld wegnehmen, wirklich wegnehmen, die Schuld, kann ich mir nicht selbst. Ich kann mich auch nicht bei jemand entschuldigen, auch wenn man das so sagt. Die Schuld wegnehmen kann allein Gott, kann allein Jesus. Deshalb finde ich das ein schönes Bild, dass diese Krüge hier aus Stein sein mussten, wenn es um Reinigung geht und nicht aus Ton. Und es ist ja hier extra erwähnt, steinerne Krüge. Also hat es schon auch seinen Sinn. Jesu Blut reinigt von aller Schuld. Das steht in Epheser 1, komme ich auch gleich nochmal drauf. Jesu Blut reinigt von aller Schuld. Wir wissen ja jetzt, dass aus dem Wasser Wein werden wird. Und Rotwein ist ein Bild für das Blut von Jesus. Das sehen wir auch beim Abendmahl. Sonst würden wir keinen Rotwein oder roten Traubensaft trinken, sondern was anderes. Müsste zumindest nicht roter Saft oder Wein sein. Aber der rote Wein steht als Bild für Jesu Blut, das er vergießen wird. 600 Liter hier, eine Unmenge. Jesus wird sein Blut vergießen, das wird für alle Menschen reichen. Auch wenn es nicht alle annehmen werden. Aber Jesus schenkt eine unfassbare Qualität und Größe an Leben. Das ist nur bei ihm möglich. Also auch hier merken wir, dass das Wunder von Kana sehr viel mit dem Kreuz und Auferstehung zu tun hat. In Vers 7 geht es weiter. Jesus spricht zu ihnen, zu den Dienern, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllen sie bis oben an. Das ist ein ungewöhnlicher Auftrag. Die haben sich vielleicht schon gewundert, die Diener. Wer braucht denn jetzt noch so viel Reinigungswasser? Wozu soll das denn gut sein? Aber sie machen das. Maria hat ja gesagt, was er euch sagt, egal was, macht es. Die füllen also bis oben an. Und dann sagt Jesus, schöpft davon und bringt es dem Speisemeister. Und die Diener machen das. Also Jesus sagt und es geschieht. Jesus sagt und es geschieht. Er ist Gott, der etwas sagt und es geschieht. Stellt euch mal vor, wenn das bei uns allen auch so wäre. Allein schon bei mir. Gott sagt etwas und ich mache das gleich. Gott sagt etwas, Gott macht mir etwas deutlich und ich setze es um. Das wünsche ich mir immer mehr für mich und auch für euch, dass das passiert. Jesus sagt etwas, jetzt mach's auch. Und ich habe da gerade eine Situation vor mir, wo ich weiß, da verhalte ich mich nicht so, also da schade ich mir eigentlich eher selbst, wenn ich abends so lange aufbleibe. Vielleicht muss ich dann doch abends ein bisschen früher ins Bett gehen, damit ich die Kraft, die Jesus mir schenkt, auch besser nutzen kann. Das kann mir vielleicht helfen, wenn ich euch das jetzt schon so sage, es dann selbst auch umzusetzen. Ihr könnt mich ja nächstes Mal darauf ansprechen, ob es geholfen hat, falls wir uns irgendwo sehen. Jesus bezieht also die Diener voll mit ein. Jesus hätte die Krüge auch mit einem Schnips oder einem Wort füllen können. Er ist der Schöpfergott. Aber er bezieht die Diener mit ein. Die Diener erleben dieses Wunder hautnah. Liter, das war Arbeit. Vers 9 und 10. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Der Speisemeister ist beeindruckt von diesem Wein, von dieser Qualität. Jesus ist der Schöpfergott. Jesus hat auch Weintrauben gemacht. Und ganz offensichtlich kennt sich Jesus sehr gut mit Wein aus. Er weiß, was einen guten Wein ausmacht. Er ist der Schöpfer. Und der Speisemeister ist völlig beeindruckt und ja, hin und weg von diesem Wein. Er lässt den Bräutigam kommen und fragt ihn noch, was das denn soll, dass er jetzt erst den guten Wein rausrückt und vorher den schlechten. Und der Bräutigam weiß natürlich von gar nichts. Ich hätte ja gern die Gesichter gesehen von dem Speisemeister, als er den Wein kostet, und von dem Bräutigam, als der geschimpft wird, was er denn da jetzt wieder gemacht hat. Und der wusste von gar nichts, völlig ahnungslos. Aber die Diener, die wussten es. Ich habe mir schon mal gedacht, wer weiß, wen sie da geschickt haben. Ich meine, die Diener dachten ja, das ist Wasser. Jetzt muss ich einen Becher Wasser zum Speisemeister bringen. Der soll das testen, wie peinlich. Vielleicht haben sie den Jüngsten geschickt. Wenn der eine Ohrfeige kriegt, ist nicht so schlimm. Aber es waren zumindest die Diener beteiligt, mittendrin. Die haben das Wunder erlebt. Aber sie haben nicht daraufhin an Jesus geglaubt. Das heißt, Wunder erleben ist nicht das Entscheidende. Menschen können Wunder mit Jesus erleben und trotzdem nicht die Konsequenzen ziehen und den Weg mit Jesus beginnen. Ich habe da ein Beispiel mal erlebt mit einer Frau, die mir erzählt hat, dass sie jede Nacht ganz schrecklich träumt. Die könnte Krimi-Bücher schreiben, ganz schreckliche Krimi. Sie träumt ganz schrecklich. Und das ist seitdem sie vor Jahren im Krankenhaus war und ganz starke Schmerzen hatte und dann gebetet hat, egal wer, heil mich bitte. Und sie wurde geheilt, körperlich. Aber sie war jetzt unter der Macht des Bösen. Und sie hat jede Nacht ganz schrecklich geträumt und sie ist nicht frei geworden von diesen Träumen. Dann habe ich ihr angeboten, dass ich für sie beten könnte. Und das wollte sie gern, dann habe ich das gemacht. Und dann sind wir wieder auseinandergegangen. Als ich sie das nächste Mal getroffen habe, habe ich sie gefragt, ob sie denn noch schlecht träumt. Und dann sagt sie, nein, seit dem Gebet träume ich überhaupt nicht mehr so schlecht geträumt. Aber die hat nicht die Konsequenz gezogen, mit Jesus anzufangen. Sie hat Jesus erlebt, sie hat seine Macht erlebt und kehrt ihm den Rücken und lebt ihr Leben vor sich hin wie vorher. Das finde ich so traurig. Den Dienern ging es offensichtlich ähnlich. Aber seine Jünger glaubten an ihn. Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Er ist Gottes Sohn, der versprochene Messias, der Schöpfergott, der Retter und Heilbringer. Das konnten die Jünger damals natürlich noch nicht so nachvollziehen, obwohl Nathanael am Tag davor, als er zu Jesus gefunden hat, erkannt hat, boah, du bist Gottes Sohn. Aber in dem Moment konnte das alles Nathanael auch nicht erfassen. Dass Johannes das schreibt, dieses Weinwunder so in Beziehung bringt zu Kreuzestod und Auferstehung, das ging nur im Rückblick. Dass das so stark verbunden werden konnte. Und Jesus mit diesem Wunder deutlich macht, ich gebe mein Leben für euch und ich gebe euch eine Fülle an Leben. Ich gebe euch ewiges Leben. Ich bin gekommen, um euch Lebensqualität zu geben bis in die Ewigkeit. Es gibt so ein schönes altes Lied, da lese ich mal zwei Strophen daraus vor. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt trägt dieses Lamm. Sündern die ewige Erlösung zu finden, stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe. Wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Komme, wen dürstet, und trinke, wer will. Holet für euren so giftigen Schaden Gnade aus dieser unendlichen Füll. Hier kann das Herz sich laben und baden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Und diese Einladung, Jesus ist gekommen und ich darf zu Jesus kommen. Ich darf mit Jesus anfangen. Vielleicht ist das heute Tag 1 für jemand von uns. Jesus lädt dich ein, mit ihm zu leben. Heute mit ihm anzufangen, seine Wunder auch zu erleben, aber ihn immer besser kennenzulernen und zu erfahren, dass Jesus dich liebt, als ob es nur dich gäbe. Und du lernen darfst, auch ihn zu lieben. Jesus ist gekommen in Gottes Herrlichkeit. Er hat Leben gebracht, Lebensfreude, Lebensqualität, ewiges Leben. Er hat Vergebung möglich gemacht und Freiheit und Beziehung zu Gott als Gottes Kinder und echten Frieden und Segen in Fülle. Irgendwie passt das auch zum Wochenvers. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und dann denke ich, wir haben doch sehr viel Grund zu feiern und Jesus zu feiern. Ich bete noch und dann seid ihr eingeladen, das Lied mit zu singen. Jesus ist kommen. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns einlädst und dass du uns durch das Weinwunder auch deutlich machst, dass du alles gegeben hast, dass du dich selbst gegeben hast, völlig hingegeben hast. Du hast dein Blut vergossen. Du hast dein Leben gegeben, um uns Leben zu schenken. Und zwar nicht irgendwie ein bisschen Leben. Ich will noch ein bisschen Spaß haben. Nein, du bringst uns Lebensfreude und große Qualität im Leben. Das Leben hat Sinn und Ziel mit dir. Und dich zu erleben im Alltag, das ist großartig. Danke, dass du uns dazu einlädst, mit dir den Weg zu gehen, mit dir zu leben, dich immer besser kennenzulernen, deine Liebe immer mehr zu erfahren und auch dich immer mehr lieb zu gewinnen. Danke, dass du zu uns gekommen bist. Amen.